Und ich bin dem Herrn dankbar für seine Gnade, dass wir uns versammeln dürfen in seinem Namen, um sein Wort zu betrachten. Und in dieser Zuversicht, dass ihr alle mitbetet und mithelft, möchte ich heute auch über ein Wort sprechen, was schon etliche Zeit mich beschäftigt. Es ist nämlich so, was gelesen wurde in der Vorlesung, ich denke, es würde vollkommen reichen. Wir bräuchten nicht weiter dazu zu tun. Aber wir haben auch das Vorrecht, durch sein Wort zu betrachten, uns auszusprechen und was vielleicht manches doch zum Segen ist, daraus herauszunehmen. Und so möchte ich heute über einen Gedanken sprechen, wie schon gesagt, der mich schon etliche Zeit verfolgte. Und ich wurde auch bekräftigt, circa vor 2 Wochen so ungefähr wurde von hier gesagt, also der Vers Maleachi Kapitel 3, Vers 10, der letzte Teil. Und dort heißt es so, und briefet mich darin, ob ich nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die viele. Hier geht es um das, weil Gott sein Volk etwas tadelt, weil sie die Speisopfer, Dankopfer und den Zehnten nicht ganz brachten. Und Gott tadelt sie und dann gibt er ihnen Anweisung, dass sie den Zehnten sollen ganz in sein Haus bringen, auf das in sein Kornhaus, auf das in seinem Haus Speise die viele sei. Und dann sollt ihr mich briefen. Dieser Gedanke war auch mir so wichtig, Geschwister, wenn wir unseres tun, was das Wort Gottes von uns verlangt und uns auffordert zu tun, dann können wir Gott briefen. Das heißt, wir können wirklich erfahren, dass der ewige Gott treu ist, dass er, was er zusagt, dass er das hält und dass von seiner Seite nie kein Versagen, nie kein Vergessen oder sonst etwas eintritt, sondern wenn wir manchmal vielleicht etwas vergessen haben, aber Gott denkt immer daran und das ist das Schöne. Und so möchte ich heute über den Gedanken sprechen, Selbstbriefung. Und dazu lese ich den Vers aus dem verlesenen Vorwort nochmal, den Vers 10. Und hier heißt es so, 10 und 17. Und briefet, was das sei wohlgefällig dem Herrn. Und dann der 17. Vers. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was das sei, des Herrn Wille. Beide Versen weisen darauf hin, dass wir sollten briefen, was vor Gott wohlgefällig ist. Wir wissen in der Welt, jeder Gegenstand, der brauchbar sein sollte, wenn etwa ein Werkzeug entwickelt wird, ein Motor, ein Gegenstand, was immer es sein mag, aber dann wird es gebrieft. Der Gegenstand wird gebrieft, ob er auch entspreche den Forderungen, denen er nachkommen soll, den Kriterien, die gesetzt sind für jedes besondere Werkzeug oder dergleichen. Auch wissen wir, wenn die Schüler in der Schule, die Schulendlichen, werden sie auch gebrieft, ob ihr Wissen dem entspricht, was sie gelernt haben. Und so sehen wir, immer wieder, alles wird gebrieft. Und so der Briefer, der muss sich ganz gut auskennen. Der muss sich auskennen in den Forderungen, was gestellt werden, dem Gegenstand, der gebrieft wird. Er muss sich auskennen, muss wissen, wie es zu tun. Wir wissen, Geschwister, von Gott steht geschrieben, dass er brieft unsere Herzen, unsere Nieren. Jeremia 11, können wir das finden. Psalmist sagt auch, du briefest mich des Nachts. Also Gott redet zu ihm. Er hat das verstanden und weiß, dass egal was er denkt, was er tut, was er sagt, Gott brieft immer unsere Gedanken. Es steht auch geschrieben, Gott brieft die Menschenkinder. Gott brieft den Gerechten. Niemand ist ausgeblieben. Wir wissen, dass Gottes Auge wacht über die gesamte Menschheit. Und Gott sieht jeden. Und er brieft, aber in besonderer Weise brieft er uns, seine Kinder, ob wir dem nachkommen, was wir eigentlich von ihm erlangt haben, was wir von ihm gelernt haben und das, was er gerne hätte, dass wir dieses alles einhalten sollten, damit unser Leben in Wirklichkeit vor ihm wohlgefällig erfunden wird. Es gibt verschiedene Anweisungen in der Heiligen Schrift, was wir als seine Kinder briefen sollten und briefen können. Dieses Vorrecht ist uns gegeben vor Gott. Wenn Gott sagt, brieft mich, dann sehen wir, also wie doch Gott herablassend ist. Gott ist willig, dass ein jeder doch auf ihn aufschauen kann, ihm die Frage stellen kann, ob das, was er gesagt hat, ob das, was sein Wort uns verspricht, ob es auch dem entspricht, wie es hier steht, das ist unser Vorrecht. Und deshalb haben wir, wenn wir dieses Vorrecht haben, deshalb ist es auch notwendig, dass wir uns selbst briefen, unsere Werke briefen und das briefen, wie wir vor Gott stehen. Denn wir wissen, Gott ist getreu. Das Wort Gottes sagt so, alles, was er zusagt, das hält er gewiss. Und nun aber, Geschwister, um was zu briefen, was das Wort Gottes uns sagt, da müssen wir auch die Bedingungen wissen und den Bedingungen nachkommen. Und wir müssen auch in Wirklichkeit die Erkenntnis besitzen. Aber das Wort Gottes sagt uns so, der Herr Jesus hat gesagt, das finden wir in Johannes, und dort sagt er so, also ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir jetzt uns dran machen, etwas zu briefen, ob das im Wort Gottes ist, ob das in unserem Leben ist, und wir machen uns dran, um dieses zu briefen, ob es der Gerechtigkeit Gottes, dem Maßstab Gottes, dem Wort Gottes entspricht, dann müssen wir auch die Erkenntnis dazu besitzen, die Vollmacht dazu besitzen. Aber es gibt eine Bedingung, um dieses tun zu können. Diese Bedingung finden wir in Römer Kapitel 12, wenn wir lesen den ersten und zweiten Vers. Und dort sagt der Apostel Paulus ganz deutlich, indem er so sagt, der sagt, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zu einem Opfer, das da lebendig, heilig, vor Gott wohlgefällig ist. Und dann fügt er hinzu, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann geht er weiter und sagt so, stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern sagt er, verändert euch. Und ändert eure Gesinnung, verändert euch in eurer Gesinnung, dass ihr briefen möget, welches das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Also Gott ist nicht zufrieden mit dem allein, wenn wir in Wirklichkeit etwas briefen, vielleicht so oberflächlich, wir brauchen unseren Verstand und wir urteilen nach unserem Wissen. Oder manchmal auch so nach dem, wie wir es gern haben möchten. Es kann leicht passieren, Geschwister, wenn wir über einen Vers nachdenken oder wenn wir eine Tat, was wir tun, wenn wir briefen, was die anderen tun, dann kann es leicht sein, dass wir von unseren eigenen Gedanken geleitet werden. Aber hier sagt der Apostel Paulus, er gibt die Bedingungen, welche zu erfüllen sind. Und dann sagt er, verändert euch in eurer Gesinnung, dass wir fähig sind, dass wir imstande sind. Dies deutet darauf hin, Geschwister, das deutet darauf hin, dass wir sollten uns füllen lassen vom Geiste Gottes. Und das deutet darauf hin, nämlich auf die Heiligung. Dass unsere Gesinnung, die muss in Wirklichkeit dementsprechend sein, so wie Der Apostel sagt, und seid gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Von Jesus Christus lesen wir, er war ganz und gar los von sich selbst. Er kam, den Willen seines Vaters zu tun. Seine Gesinnung war so, dass er suchte der Menschheit ihr Bestes. Wir sollten von ihm lernen. Dort steht es, ob er wohlentgeltlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Das ist auch von uns erforderlich, dass auch wir diese dienende Stellung einnehmen möchten, dass auch wir uns beugen unter das, was des Vaters Wille ist. Dann sind wir fähig. Und doch hat der Herr Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, es ist gut, dass ich von euch gehe. Wenn ich gehe, so werde ich senden den Tröster, welchen mein Vater senden wird in seinem Namen. Und dieser Tröster, nämlich der Heilige Geist, der wird uns in alle Wahrheit leiten, der wird uns das offenbaren, was wir bedürfen, was wir brauchen. Der wird uns auch in dieser Lage helfen, wenn wir diesen Heiligen Geist empfangen haben, wenn wir unter seiner Kontrolle stehen, wenn wir uns nicht gegen ihn auflehnen, sondern immer gehorsam sind. Dann wird er das tun. Von diesem Geist steht geschrieben, wir haben den Geist empfangen, nämlich den Geist Gottes, der alle Dinge weiß, der da erforscht die Tiefen der Gottheit. Geschwister, wenn er die Tiefen der Gottheit erforscht, dann ist er auch imstande, uns die Augen zu eröffnen, dass wir auch Erkenntnis bekommen über die Dinge, was das Wort Gottes uns auffordert, was wir prüfen sollen. Dass wir es so verstehen und so annehmen, wie es das Wort Gottes sagt und wie es der Heiland haben will. Und dann sind wir auch imstande, es ins Leben zu übertragen und ausleben. Wenn der Geist Gottes die Tiefen der Gottheit erforscht, dann weiß er auch, was in unserem Inneren ist. Der Geist Gottes, der kennt nicht nur Gott allein, nicht nur die Tiefen der Gottheit, sondern der weiß auch ganz genau, was in uns ist. Der weiß auch ganz genau unseren Zustand, wie wir vor Gott stehen. Es steht geschrieben, niemand weiß, was in des Menschen Herz ist, denn der Geist des Menschen. Aber der Geist Gottes, der weiß es auch und er weiß es besser. So wie niemand weiß, was in Gott ist, außer dem Geist Gottes. Und Jesus hat uns verheißen, diesen Geist zu geben. Und mit Hilfe dieses Geistes, der alle Erkenntnis besitzt, der erforscht auch die Tiefen der Gottheit, der wird uns beistehen, die Dinge zu prüfen, welche uns im Wort Gottes gesagt sind. Es gibt viele, ich möchte nur etliche erwähnen. Als erstes möchte ich erwähnen, wie es heißt, lass uns aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und hier steht so, versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüfet euch selbst oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Hier spricht der Apostel Paulus. Es gibt manche Punkte, ich habe mir bloß 5 rausgeschrieben, so, was wir sollten prüfen, was wir angewiesen werden zu prüfen. Aber mir schien es besten zu sein, wenn wir anfangen an dem, ob wir im Glauben sind. Das heißt, ob unser Glaube rechtschaffen ist. Ob unser Leben wirklich stimmt nach dem, wie es das Wort Gottes, dem Wort Gottes entspricht. Wenn wir da feststellen, dass es wirklich dem entspricht und dass wir wirklich leben in Jesus Christus, dann haben wir auch die Zusicherung, dass wir auch die anderen Dinge prüfen können, was das Wort Gottes von uns verlangt. Und hier, wenn er sagt, prüfet, ob wir im Glauben sind. Wir finden die Antwort zu einer Bibelstelle, Johannes Kapitel 3, Vers 21 und 24. Da gibt der Apostel Johannes eine gewisse Antwort darauf. Johannes Kapitel 3, Vers 21 bis 24. Hier sagt er so: Ihr Lieben, so uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir eine Freudigkeit zu Gott. Und was wir bieten werden, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christi, und lieben uns untereinander, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer sein Gebot hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Derselbe Johannes sagt auch so: Wir wissen, dass wir aus Gott sind, dass wir von Gott geboren sind. Wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Er gibt das Kennzeichen, denn wir lieben die Brüder, wir lieben die Geschwister. Wenn diese Liebe in unserem Herzen ist, wenn wir uns fragen und wenn wir jeden anschauen, der mich anschaut, wenn ich ihn anschaue und ihm freimütig ins Angesicht schauen kann, und in meinem Herzen ist kein Widerwillen gegen diesen Menschen, sondern er ist mir willkommen. Dann sagt das Wort Gottes, dann liebe ich ihn. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich in der Liebe Gottes. Dann bin ich ein Gotteskind. Denn derselbe Johannes sagt auch, wer seinen Bruder nicht liebt, wie kann der, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also das ist ein Kennzeichen, in dem, wenn wir die Geschwister, wenn die Liebe Gottes in unserem Herz ist und wenn wir mit allen Geschwistern auf einem guten Fuß stehen. Wenn etwas ist in unserem Herzen, was uns irgendwie abstoßt oder dass wir jemand abstoßen. Sondern das ist ein gutes Kennzeichen. Und der Johannes sagt so: Wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freudigkeit. Geschwister, wenn irgendwas in unserem Herz ist, dann muss ich denken an Jesu Wort, wie er gesagt hat: Wenn du dein Opfer bringst und du wirst all da eingedenkt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so geh zuvor, bring die Sache ins Reine und dann komm und opfere deine Gabe, dann wird sie angenehm sein. Wenn irgendwas aber ist dazwischen, dann wird das Opfer nicht angenehm sein. Geschwister, wenn wir ein siegreiches Leben führen wollen, und mit Gott in Wirklichkeit, mit seinen Geboten übereinstimmen und unser Leben übereinstimmen soll nach den Geboten Gottes, dann müssen wir diese Dinge betrachten. Und das ist ein Kennzeichen auch, dass wir in Wirklichkeit Kinder Gottes sind. Ein nächstes Kennzeichen kennen wir auch so, ganz praktische, aus dem Leben kennen wir nämlich, wie der Johannes gesagt hat, denn wir lieben die Brüder. Noch ein Kennzeichen kann das sein, Geschwister, dass wir in Wirklichkeit ein Verlangen haben nach Gemeinschaft. Hier ist die Frage, Gemeinschaft ja, aber nicht allgemein Gemeinschaft mit allen Menschen. Wir sollen die Menschen, wir sollen niemand verachten, wir sollen freundlich, liebevoll entgegenkommen gegen alle Menschen sein. Aber diese geistliche Verbindnis und diese geistliche Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, das ist etwas viel Höheres. Und wenn dies in unserem Herzen fehlt, dass wir mehr Gemeinschaft, uns zieht mehr dorthin, wo vielleicht weltliche Gemeinschaft ist, dann müssen wir die Frage stellen, ist die Liebe von rechtem Stand? Ist unser Zug, unser Verlangen nach Gemeinschaft, ist sie von rechter Art? Es ist oft, man hat schon oft dieses gehört, dass Menschen sagen, sie können mit ihren leiblichen Geschwistern keine so enge Gemeinschaft haben, verstehen sich nicht so wie mit den geistlichen Geschwistern. Wenn das Wort Gottes sagt, wir sind eines Vaters Kinder, dann ist dieses Verlangen ist ein Kennzeichen. Ein anderes Kennzeichen ist das, dass wenn wir in Christus geborgen sind, dann können wir den Vers anwenden, wie der Johannes er sagt: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Geschwister, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir im Glauben stehen, dann haben wir keine Furcht vor der Strafe. Das heißt, vor der Strafe, das heißt, wenn unser Gewissen uns verdammt, dann ist eine gewisse Furcht in uns, die Furcht vor der Strafe, was uns treffen wird. Furcht gehört denen zu, die unerlöst sind, die mit Gott nicht vereint sind, die mit Gott nicht versehen sind, sondern die in einem Zustand des Kriegens sind. Da muss Furcht sein, denn der ewige Gott, wer will ihm ins Angesicht schauen, an jenem Tage, wenn ich vor ihm erscheine, wie kann ich ihm ins Angesicht schauen, wenn ich hier nicht völligen Frieden im Herzen gefunden habe? Also diese Furcht vor der Strafe, die wird nicht sein bei denen, die im Glauben stehen. Das heißt, im rechten Glauben. Es gibt andere Kennzeichen. Kein Gefallen an weltlichen Vergnügen. Lasst uns prüfen, Geschwister. Angenommen, es wird angesagt, eine Veranstaltung weltlicher Art. Ich möchte sagen, es ist nicht sinnlich. Es ist eine allgemeine Veranstaltung, man kann dorthin gehen. Aber gleichzeitig wird auch angesagt, eine geistliche Veranstaltung. Jetzt ist der Kampf zwischen uns. Was ist besser? Wohin zieht es mich? Jetzt sollten wir prüfen. Prüfet, was das sei wohlgefällig dem Herrn. An was hat der Herr ein Wohlgefallen? Wenn wir eher auf seine Seite ziehen oder wenn wir denken, das kann ich das nächste Mal tun. Jetzt aber, diese Veranstaltung ist vielleicht einmalig. Ich gehe dorthin. Es gibt so viele Beispiele von diesen Dingen. Ein Junge hat mal gesagt, er ist Zirkus gekommen in das Dorf und er wollte so gern dorthin gehen. Und der Nachbar hat bemerkt, dass er immer dorthin schaut. Und dann kommt er und sagt zu ihm, also Junge, ich sehe, du möchtest gern dorthin gehen. Ja, du hast wahrscheinlich kein Geld. Doch, er hätte Geld. Aber warum gehst du dann nicht? Naja, ich will nicht. Aber dann kam es so weit, ich will nicht alles erzählen, aber das Ergebnis ist das, dass er hat gesagt, es gefällt meinem Papa und meiner Mutter nicht. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann will ich nicht dorthin gehen. Und alles Reden, alles Zureden des Nachbars hat nichts geholfen. Er hat sich entschieden, er ist ein Junge, aber obwohl er es hätte gern gesehen. Geschwister, so ist auch bei uns manchmal ein Kampf. Wir möchten dahin, wir möchten dorthin. Aber wenn wir die rechte Entscheidung treffen und wir prüfen, was das sei dem Herrn wohlgefällig, was das sei für unseren inwendigen Menschen zum Nutzen, dann treffen wir die rechte Entscheidung. Und noch ein Kennzeichen, es gibt viele, aber noch eine möchte ich erwähnen, und das ist die Sehnsucht nach der oberen Heimat, die Sehnsucht nach dem Himmel. Geschwister, wenn in uns ein Verlangen, ein Sehnen ist, wenn uns es keine Kämpfe macht und wenn wir denken müssen, jetzt wird der Tod, er schaut zu mir, der Tod kommt und dann mit Freuden abscheiden zu können, das ist ein Kennzeichen, dass wir im rechten Glauben stehen. Der zweite Punkt, was wir prüfen sollten, das ist, finden wir in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Und hier steht so, ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wir wissen, Geschwister, dass die Jünger, die hatten schon am Anfang der Morgenzeit immer wieder einen Kampf mit anderen falschen Geistern. Johannes gibt auch eine gewisse Antwort, wenn wir jetzt lesen, Vers 2 und 3, da sagt er so, denn Ihr sollt den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Er ist jetzt schon in der Welt. Er betonte es. Es war gleich am Anfang. Wie weit sind wir fortgeschritten in der Zeit? Etwas über 2000 Jahre. Und in dieser Zeit können wir uns vorstellen, dass der Seelefeind, der nie von unserem Herrn heißt es so, der Hider Israel schläft noch schlummert nicht. Wissen wir, dass er nicht schläft und nicht schlummert, denken wir dann oder können wir uns vorstellen, dass der Seelefeind, der Gegner, das Werk Gottes auf den Hut, dass er schläft und schlummert? Genauso. Er wendet alle seine Tricks an, um etwas zu bringen, um das Werk Gottes zu verscheren. Und diese falschen Geister, ersehnt sich viele Methoden. Die Jünger hatten mit dem zu tun, nämlich die Juden, die verleugneten Jesus. Und weil sie ihn verleugneten, weil sie ihn nicht annehmen wollten, weil er nicht entsprach ihren Erwartungen, und deshalb haben sie ihn einfach abgelehnt. Und von da kam die Idee, dass Jesus Christus ist nicht in das Fleisch gekommen. Die erwarteten ihn, den Messias, später. Und ihn wollten sie nicht annehmen. Können wir uns vorstellen, dass die Schriftgelehrten nichts wussten, dass sie nicht wussten, dass der Heiland ins Fleisch kommen muss, dass er musste gekreuzigt werden, dass er musste also der Welt Sünden auf sich nehmen? Wir wissen, sie wussten es ganz genau. Denn die Heilige Schrift hat darauf hingewiesen. Der Herr Jesus sagt auf einer Seite von Anbeginn, von Mose an, denn Mose hat schon gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte erwählen. Den sollt ihr hören. Und die wussten es. Aber weil er nicht ihrer Erwartung entsprach, haben sie ihn verurteilt und haben sie abgeleugnet. Und nun kam die Idee auf, also Jesus Christus ist nicht in das Fleisch gekommen, er ist nicht der. Die hatten mit der Lehre der Gnostiker zu kämpfen. Und so sehen wir, dass die ersten Jünger, die hatten immer wieder zu kämpfen, schon dort mit den bösen Geistern. Der Apostel Paulus sagt auch, es sind schon viele also aufgestanden, was nicht recht lehre. Ob es zur Apostelzeit wäre, ob es zur Jesuszeit schon war, aber immer gleich vom Anfang, wo das Evangelium gepredigt wurde, da wurde auch der Gegenstand. Und da wurden auch böse Geister, unreine Geister, solche Geister, die dagegen arbeiten. Heute leben wir in einer Zeit, Geschwister, wo dieses weit fortgeschritten ist. Aber der Heiland hat doch seinen Kindern Kennzeichen gegeben, woran wir die falschen Propheten, nämlich die bösen Geister, die arbeiten auch durch die falschen Propheten, falsche Lehrer und so weiter. Manchmal auch durch ganz einfache Menschen. Aber der Heiland hat gesagt, an dem sollt ihr sie erkennen. Wenn wir lesen in Matthäus, da lesen wir, dass der Heiland hat wirklich Hinweisungen gegeben, wie man die falschen Propheten erkennen, die falschen Lehrer erkennen kann. An ihren Früchten hat er gesagt, sollt ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Dann hat er Anweisungen gegeben, Matthäus Kapitel 24, von der Zerstörung Jerusalem und von dem Ende der Welt, von der letzten Zeit. Und dort hat er ganz klar seinen Jüngern die Anweisung gegeben, wenn ihr sehen werdet, den Greuel der Verwüstung, wie durch den Propheten Daniel geweissagt ist, stehen an dem Ort, da er nicht stehen soll, dann hat er gesagt, wisset, alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Wer auf dem Feld ist, der komme nicht in die Stadt, um seinen Mantel zu holen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht herunter. Also der Heiland hat ihnen wirklich rechte Anweisungen gegeben. Sie wussten, Weil er ihnen gesagt hat, dass Jerusalem wird zerstört werden und es wird eine schwere Zeit sein. Aber in seiner Liebe, in seiner Fürsorge hat er ihnen Anweisungen gegeben und sie wussten ganz genau, wo die Besatzung der Jerusalem hat stattgefunden, wo die Römer kamen. Da haben sich die Kinder Gottes, die flohen dann. So wird es geschrieben. Ich war nicht dort, ich kann es nicht sagen, aber ich nehme an, was eigentlich die Geschichtsschreiber geschrieben haben. Und der Herr schaffte eine Möglichkeit, seine Kinder wurden vorbereitet und sie verließen die Stadt. Weil Jesus hat gesagt, es wird eine sehr trübselige Zeit sein. Und wenn Gott diese Tage nicht verkürzen würde, so würde kein Mensch dort, kein Fleisch gerettet werden. Es bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalem. Aber er hat auch geweissagt auf die letzte Zeit. Er hat auch geweissagt die Entwicklung der Zeit. Es werden falsche Propheten aufstehen. Es werden sagen, hier ist Christus, da ist Christus. Sie werden sagen, in der Kammer ist er, in der Wüste ist er. Aber folgt denen, glaubet nicht, geht nicht dorthin, sondern forscht, was das Wort Gottes sagt. Und glaubt, ich habe es euch zuvor gesagt. Auf das, wenn die Zeit kommt, dass ihr wisst, wie ihr handeln sollt. Geschwister, vielleicht ist uns manchmal auch nicht ganz klar, wir können es nicht so verstehen. Aber Gott sei Dank, Gott hat zu jeder Zeitperiode, hat er Menschen gehabt, denen er seinen Willen offenbart hat. Und hat auch gegeben seinen Kindern, dass sie so viel im Wort Gottes Erkenntnis hatten, dass sie erkennen konnten, was zu ihrer Zeit notwendig war. Wir wissen, es gab immer solche Zeiten, wo falsche Geister am Wirken waren. Aber in der letzten Zeit, Geschwister, wenn wir darüber nachdenken, in welcher Zeit wir heute leben, dann können wir doch ganz genau erkennen, wir leben in einer Zeit, wo das Kommen des Herrn nicht mehr weit ist. Und wie das Wort Gottes sagt, der Apostel Petrus sagt, so ihr solches wisset, wie sollt ihr geschickt sein mit einem heiligen Wandel? Wie sollten wir, wie können wir uns geschickt machen, dem Herrn zu begegnen, wenn wir wissen, wir haben nicht mehr viel Zeit? Außerdem ist noch etwas, denn keiner weiß, wenn seine Zeit abläuft. Die Zeit ist so kurz und für ein jedes ist die Zeit kurz. Und deshalb sollten wir in Wirklichkeit auf der Hut sein, dass wir prüfen, was das sei, dem Herrn wohlgefällig. Welcher Geist? Geschwister, der Geist Gottes ist nicht aufdringlich. Der Geist Gottes ist sanft. Der Geist Gottes ist mild. Der Geist Gottes ist behilflich. Ein anderer Geist, der ist aufdringlich. Der will uns überrumpeln. Der will uns manchmal mit einer Weisheit kommen und uns etwas sagen. Und wir können begeistert sein, aber es entspricht nicht von der rechten Quelle. Und das sollten wir prüfen. Und wieder sage ich das, uns aber ist gegeben der Geist Gottes, der alle Dinge erforscht. Und Gott sei Dank, dass der Herr hat uns diesen Geist gegeben und mit Hilfe dieses Geistes können wir auch prüfen, welcher der rechte Geist und welcher der falsche Geist ist. Der nächste Punkt finden wir in Lukas Kapitel 12, Vers 56. Lukas Kapitel 12, Vers 56. Und hier geht es, wo der Heiland zum Volk geredet hat. Und weil sie immer so widerspenstig waren und dagegen angehen, da sagt er so, ihr Heuchler, die Gestalt der Erde und des Himmels kennt ihr prüfen. Wie prüft ihr aber diese Zeit nicht? Und dann hat er auch gleichzeitig gesagt und hat gesagt, wie sie die Zeit prüfen. Und es geschah auch also. Er hat gesagt, ihr sprecht so und es geschieht also. Dieses kennt ihr prüfen. Wie prüft ihr diese Zeit nicht? Geschwister, wir wissen, dass zu jeder Zeit, also jede Generation, Für jede Generation ist es notwendig, die Zeit zu prüfen, in welcher sie lebt, in welcher wir leben. Für uns ist unsere Zeit wichtiger wie alle vergangene Zeit. Für uns ist unsere Zeit wichtiger wie die, was noch kommen soll. Wir machen uns zwar manchmal Gedanken über die Zeit, was noch kommen soll. Manchmal kommen so Sorgen. Aber Geschwister, wichtig ist, dass wir den Augenblick wahrnehmen. Derzeit, wo wir jetzt leben. Es ist ein Beispiel gegeben, Johannes. Johannes der Täufer. Er war der Vorläufer. Er war, wie schon durch den Propheten Malachi gesagt wurde, und ich will euch senden den Propheten Elia, der den Weg vorbereiten soll vor dem Engel, der kommen soll. Also vor Jesus Christus, der soll den Weg vorbereiten. Das finden wir auch in Malachi im 3. Kapitel. Und Johannes, der gesagt hat, ich bin's nicht wert, dass ich dem die Schuhriemen auflese, der nach mir kommen wird. Dieser Johannes, wo er ins Gefängnis kam, dann hat er die Frage, hat er seine zwei von seinen Jüngern gesandt und hat fragen lassen, wo er hörte, was Jesus tat, welche Werke er vollbrachte. Und er hat die Frage gestellt, geht und fragt, bist du der, der da kommen soll, oder sollten wir eines anderen warten? Jemand hat so gesagt, ein Prediger hat mal gesagt, Johannes geriet in Ungeduld. Wir können den Johannes verstehen, der in Wirklichkeit gesagt hat, dies ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, der den Geist Gottes hat herabfahren sehen auf Jesus Christus, wo er ihn getauft hat. Er war vollkommen überzeugt. Aber Geschwister, er war Mensch wie wir. Sind wir nicht auch so? Haben wir nicht auch diese Natur an uns? Wenn wir in Leiden kommen, wenn wir in Dingen, in Zeiten hereinkommen, in Versuchen, an Fechtungen, da ist gleich, stellt sich die Frage, schläft Gott, wie der Psalmist gesagt hat, mache dich auf, Herr, wie lange willst du warten? Eile, ich sage es mit meinen Worten, also der Psalmist, der hat mit Gott geredet, so wie mit seinem Freund, hat ihn aufgefordert, er soll eilen, ihn zu retten, ihm zu helfen. Dieses Vorrecht haben wir auch. Und Johannes, er hat gefragt, er hat gesehen, aber die sanfte, milde Antwort unseres Herrn und Heilandes, der Heiland erzürnte nicht. Er konnte Johannes verstehen. Und er hat gesagt, geht und sagt Johannes wieder, was ihr seht. Und das Letzte möchte ich unterstreichen. Und dann hat er gesagt, und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Geschwister, das ist die Hauptsache. Wir können aufgeregt werden. Das Wort Gottes sagt, zirnet. Oder so ihr zirnet, so sündigt nicht. Wir haben diese Natur und der Seelenfeind gebraucht manchmal. Er kommt. Die Natur, die muss gereinigt sein. Das ist alles so. Aber es kommen Zeiten und Stunden, wo wir in Wirklichkeit vom Seelenfeind wirklich überrascht werden. Aber der Heiland, so mild, wie er bei Johannes war, so ist er mit uns, mit einem jeden. Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Ach, können wir doch verspüren die Liebe Jesu, seine Sanftmut, seine Liebe zu uns, seine Leidfreundlichkeit. Dann werden wir manchmal anders denken. Dann werden wir anstatt vielleicht darüber nachdenken und briefen, ach, schläft der Heiland oder ist er nicht mehr da? Stimmt mein Leben nicht? Aber Jesus Christus, der sein Leben gelassen hat für uns, der den bitteren Tod auf sich genommen hat, der ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Er ist immer bereit, uns in solchen Situationen entgegenzukommen. Aber diese Zeit zu prüfen, ich möchte zwei Bibelstellen lesen, die bestätigen, dass in Wirklichkeit in der letzten Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt leben, zwar die letzte Zeit hat angefangen von der Morgenzeit. Johannes sagt, es ist die letzte Stunde. Und wenn es heißt die letzte Zeit, dann ist die ganze Zeitspanne des Evangeliumszeit gemeint. Aber Apostel Paulus spricht nochmal in den letzten Tagen. Jede Zeit hat auch letzte Tage. Und ich möchte diese Bibelstelle lesen, wo er sagt, lass uns mal aufschlagen, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, verleimter, unkeusch, wild, ungiebig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wohllust denn Gott. Das hat sich erfüllt im Verlauf der Zeit. Wenn wir denken an falsche Lehren, an solche Lehren, die die reine Lehre verdreht haben, die auf Geld, auf Reichtum, auf Ehre aus waren, die haben, da hat sich das alles erfüllt. Die das haben einen Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleiten sie. Aber Geschwister, in den letzten Tagen, wenn wir allgemein betrachten, sehen wir nicht, was vorgeht. Noch eine Bibelstelle. Und das finden wir in Petrus, auch 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 und 4. Und wisset, dass aus Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden später, die nach ihren eigenen Listen wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Wieder die Betonung in den letzten Tagen. Und die später, die sagen, ist es nicht so, dass wir manchmal werden gefragt, ja, wo ist der Gott? Warum lässt er alles zu? Warum ist so viel Krieg? Warum ist so viel Leid? Warum ist dieses und jenes alles? Wenn ein liebender Gott wäre, warum ist es so? Ach, das wird so, ist es immer gewesen, so wird es auch weitergehen. In den letzten Tagen werden später sein. Aber Geschwister, lasst uns nicht solchen Leiden an einem Fall. Lasst uns nicht zweifeln an dem Herz Gottes. Was er sagt, das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, hat der Herr Jesus gesagt. Und das sollten wir wissen. Geschwister, warum sollten wir die Zeit prüfen? Weil die Zeit so kurz ist. Ich möchte ein Beispiel sagen. Und weil das Wort Gottes sagt, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wir sollten darauf bedacht sein, so viel wir können von der Zeit ausnutzen für das Gute. Und ich habe mal gelesen, und da ist ein Bericht, und da steht so: In Tirol an einer Felswand sei ein Bild eines Bauers eingemeißelt, der mit seinem Wagen dort in den Abgrund stürzte, mit der ernsten Unterschrift. Und dort heißt es so, diese Schrift, dort heißt es, also in die Ewigkeit aus der Zeit ist der Weg nicht weit. Um 10 Uhr fuhr ich fort, um 11 Uhr war ich dort. Hatte dieser Bauer gedacht, oder gedenkt, dass er jetzt losfahrt, vielleicht ganz sorglos, ahnungslos. Aber im Verlauf von einer Stunde war alles frei. Und dies ist ein Mahnmal auch für uns. Wir müssen die Zeit prüfen, weil wir zu wenig Zeit haben. Jemand hat mal so gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, das ist so. Meins sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Meins sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich ihn in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Lasst uns den Augenblick wahrnehmen. Lasst uns die Zeit prüfen und wissen, in welch einer Zeit wir leben. Und da werden wir in Wirklichkeit wissen, wie wir vor Gott bestehen können. Der nächste Punkt ist Galater, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Lass uns mal aufschlagen. Galater, Kapitel 6, Vers 4 und 5. Und hier heißt es so: Ein jeglicher aber priefe sein eigen Werk, und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem anderen. Ich glaube, hier braucht man nicht viel sagen. Es wird immer wieder betont, auch von dieser Kanzel aus, wenn wir lesen in den Schriften Geistlichen, in der Bibel immer wieder. Der Herr Jesus hat einmal so gesagt, du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann sehe zu, wie du den Splitter in deines Bruders Auge entfernen kannst oder ziehen kannst. Das war immer das Problem. Man sieht zu gern, was der andere tut. Man sieht zu gern, wie er vor Gott steht. Aber es sind die Augen, die schauen immer vorwärts. Die schauen nie zurück ins eigene Herz. Aber das Wort Gottes weist uns darauf hin, dass wir sollten auf uns Acht haben. Wenn wir auf uns Acht haben, dann sagt er so, alsdann wird er genug Raum an sich selbst haben und nicht an einem anderen. Geschwister, lasst uns die Frage stellen, lasst uns prüfen, wie schon das erste Punkt, ob wir im Glauben stehen. Wenn wir uns prüfen, wie wir vor Gott stehen, dann wissen wir, wir kommen in über unsere Gedanken, wir kommen über unsere Werke, über unsere Worte. Wir kommen über das nachzudenken, wo gehen wir hin, an welchem Ort befinden wir. Es gibt so vieles, Geschwister, was wir an uns genug Raum haben, zum in Wirklichkeit die Frage stellen, wie ist mein Verhalten unter allen diesen Dingen? Wie verhalte ich mich? Wie ist meine Liebe zum Nächsten? Aber wenn wir anfangen, den anderen zu kritisieren, an ihm rumzudenken, was macht dieser, was macht jener? Ich habe das auch aufgeschrieben, das hat mir gefallen. Es ist mir geblieben ein Andenken vom Bruder Lampater. Und der hat es, das war wirklich so, hat er es öfters gesagt. Und da heißt, was geht's mich an, wie es der und jener macht und wie man sich auch zu mir beträgt. Mache ich's nur recht, stehe ich nur auf der Wacht, werd ich nur klein, werd ich nur rein gefegt. Dass wir rein gefegt werden. Dann sagt er so, so scheure jeder, was er kann, Gott schenkt's, Gott lenkt's, ich lieb den Mann. Egal, was der macht. Jesus liebt alle Sünder. Aus Liebe zu der verlorenen Welt, aus Liebe zu dem Sünder kam er auf diese Erde. Aus Liebe hat er sein Blut gelassen. Hat er sein Leben gelassen, sein Blut vergossen, zu mich und dich und alle anderen, die zu ihm ausschauen, zu erretten. Er gab sein Leben aus Liebe. Geschwister, wenn wir den Mitmenschen lieben, wenn wir etwas Mitleid mit ihm haben, soll er noch so ein großer Verbrecher sein, ein Sünder sein, wo wir manchmal vielleicht den Ausspruch machen, ja, für diesen Menschen ist keine Hoffnung, es lohnt sich nicht. Oh doch, dort, wo wir versagen, da hat der Herr Jesus einmal gesagt, wo die Jünger, die Frage, wo der Herr Jesus gesprochen hat, von Verhältnis zwischen Mann und Frau und von dem sich verheiraten. Und dann hat Petrus gesagt, wenn die Sache so steht mit Mann und Frau, dann ist das Wort, also sich zu verheiraten, das ist dann eine Frage. Und dann hat der Heiland gesagt, ja, bei Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Herr weiß, oder bei dem Jüngling, der reiche Jüngling, ja. Dann hat er, wo der Herr Jesus gesagt hat, wie schwer wird ein Reicher ins Himmelreich kommen. Entschuldigt, gab's er. Und dann hat der Heiland gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Geschwister, Gott mag die Herzen erweichen, und zu sich ziehen, an die wir gar nicht dachten. Jemand hat einmal in einem Lied gesagt, hier an die wir gar nicht dachten, fanden nun den lieben Herrn und mit aufgehobenen Händen Jesum preisen sie sogar. Das, was bei uns unmöglich manchmal erscheint, aber Gott in seiner Liebe, der kann es machen. Und deshalb, lasst uns nicht denken, lasst uns nicht verdammen, sondern lasst uns gegen jeden Mitmenschen auch freundlich sein und für ihn beten. Dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, was zu diesem Punkt gehört. Der Apostel Paulus, wo er redet vom Abendmahl, Dann hat er so gesagt und hat gesagt, ein jeglicher Brief ist sein eigen Werk. Und also esse er von diesem Brot und trinke von diesem Wein. Warum das? Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Weiter kommt er dann aber auch so, lasst uns uns selbst richten. Wenn man dort weiterliest, kommt dann über etliche Verse, dass so wir uns selbst richten, so werden wir nicht gerichtet. Lasst uns uns richten, jeder in sich schauen und nicht schauen, was der andere tut. Wenn wir uns so richten, dann werden wir am jüngsten Tag nicht gerichtet. Und der letzte Punkt, was ich aufgeschrieben habe, der finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21. Erstes Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Ja, wir werden aufgefordert, alles zu prüfen. Manchmal hört man auch diesen Ausspruch, ja, ob dies und jenes zum Segen ist, ob wir dies und jenes sehen können oder dorthin gehen können. Geschwister, es gibt Situationen, in der wir unter solche Bedingungen gestellt sind, ob wir wollen oder nicht. Und dann können wir prüfen. Dann ist es unser Vorrecht, dass wir prüfen können, an dem Platz, wo wir uns jetzt befinden, wo wir nicht vielleicht mit eigenem Willen oder mit selbst dahin gekommen sind. Aber dann prüfen. Überall kann man etwas lernen. Überall kann man etwas sehen. Und das Gute sollten wir behalten. Aber was sollten wir prüfen? Das Wort Gottes sagt sogar so, wenn wir in der Einleitung, wenn ich gesagt habe am Anfang, wenn Gott gesagt hat, prüfet mich, und jetzt haben wir etliche Punkte betrachtet, dann denke ich auch an das, was der Apostel Paulus gesagt hat. In Korinther Kapitel 14, wo er redet von Zungenrede, ist Korinther. Und dort kommt er auf das und sagt, auch die Propheten lasst einen oder zwei reden, die andere aber lasst urteilen. Eine andere Übersetzung sagt Briefen. Das Wort urteilen und Briefen, das ist das Gleiche fast. Man kann manchmal, je nachdem, was es eigentlich ausdrückt, wird der Ausdruck gebraucht, entweder das Urteilen oder Briefen. Wenn uns das Recht gegeben ist, dass wir auch prüfen können, was uns gesagt wird von dieser Kanzel aus, und das ist in Wirklichkeit, viele Prediger haben schon gesagt, Geschwister, ihr müsst nicht blindlings glauben, aha, der steht auf der Kanzel, meine Arbeit ist im Glauben, was er sagt, das nehme ich an und im Übrigen ist es fertig. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir haben diese Verheißung und wir haben auch dieses Vorrecht, dass wir prüfen können, ob es wirklich stimmt. Wir lesen von den Geschwistern zu Berea. Und wo sie heimkamen, da prüften sie wirklich ernstlich. Sie suchten in der Schrift, ob sich alles so behält oder hält, wie sie gehört haben von den Aposteln. Und so ist auch bei uns. Der Apostel Paulus, wo er schreibt von den Ältesten, von den Diakonen, dann sagt er so, wenn ein Diakoner gewählt wird, oder eingesetzt wird, dann lasst ihn zuvor prüfen. Er soll untadelig sein, auch so wie die Älteste oder so wie die Prediger, Mann eines Weibes, der gehorsame Kinder hat und so weiter. Wenn er diesen Kriterien wirklich entspricht, dann erwerbt er sich selbst eine gute Stufe. Und dann lasst ihn erst zu dem Werk, wozu er also ersehen ist, dann lasst ihn erst diese Arbeit tun. Also auch da haben wir das Vorrecht zu prüfen. Und so sehen wir, Geschwister, weil das Wort Gottes uns so viele Möglichkeiten gegeben hat, dann möchte ich zusammenfassend jetzt noch das sagen. Solange wir in der Gnadenzeit leben, lasst uns wirklich das, was wir gehört haben, das, was das Wort Gottes uns sagt, lasst uns das prüfen. Lasst uns uns selbst prüfen, dass wir an jenem großen Tag, wo die letzte Prüfung stattfinden wird, wo der Herr Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Zeit, wo der Mensch für ein jedes unnütze Wort, was er gesprochen hat, Rechenschaft geben muss. Das ist am letzten Tage. Diesem Tag gehen wir entgegen mit Riesenschritt. Geschwister, wenn ich manchmal denke an das, wie kurz es für mich geblieben ist, um vor das Angesicht des ewigen Gottes zu stehen, dann kommt mir, manchmal wird es heiß, manchmal kommt der Schweiß. Aber manchmal ist auch so ein wunderbares Gefühl. Ach, wäre es doch schneller, wenn man sieht die Entwicklung der Zeit. Gott möchte geben, Geschwister, dass wir an jenem Tag die letzte Prüfung recht bestehen können und eingehen können in das ewige Reich, was eigentlich uns verheißen ist. Amen.